Der Sickerhirsch lebt in Teilen Europas seit mehr als 100 Jahren und ist vielerorts längst Teil des Wildbestandes. Dennoch hat die Europäische Union die aus Ostasien stammende Art als invasiv eingestuft und weitreichende Einschränkungen beschlossen. Die Tiere dürfen weder eingeführt noch gehalten, gezüchtet, verkauft oder getauscht werden und man darf seine Bestände auch nicht in die Umwelt freisetzen. Betroffen sind Jäger, Gehegewildhalter und Behörden gleichermaßen. Über die Hintergründe für diese Entscheidung und ihre praktischen Folgen spreche ich mit dem Jäger und Arzt Dr. Klaus Wolf. Herr Wolf, grüß Gott.
Ja, ebenfalls grüß Gott.
Seit wann sind Sie Jäger und in welcher Region üben Sie das Weidhandwerk aus?
Ich bin Jäger seit 40 Jahren und jage hauptsächlich in Kärnten.
Wunderschön. Wie groß ist der Bestand an Sika-Wild in Österreich überhaupt? Und gibt es aus der Sicht der Jägerschaft tatsächlich ein Problem, das einen Eingriff der Europäischen Union rechtfertigt?
Wie gesagt, ich bin also Kärntner und bei uns kommt das Sika-Wild in der Form nicht vor. Wir lernen es in der Jagdprüfung und wir wissen und lernen aus der Jagdprüfung, dass es das Sika-Wild entlang der Donauauen gibt, dass das Wild dort ausgesetzt wurde vor mehr als 100 Jahren wegen seiner Besonderheit und auch wegen seines Fleisches und weil es gut bejagbar war und dass es auch bejagt wird. Es ist also nicht so selten, dass es nicht bejagt wird. Es ist aber auch nicht so, dass man das als irgendein besonders häufiges Stück Wild in der freien Wildbahn bekommt. Kennzeichnend für die Häufigkeit ist, dass zum Beispiel im Kärntner Abschussplan, also bei den Kärntner Schusszeiten, das Sickerwild nicht aufscheint. In Niederösterreich gibt es zum Beispiel aber auch klar, als Beispiel, weil es ja in den Donauauen vorkommt, klare Schusszeiten, die von der Landesjagdbehörde festgelegt werden, wann man dort Hirsche, Tiere und alles andere schießen darf.
Ja, natürlich. Also Kärntner ist er einmal nicht, der Sickerhirsch. Trotzdem greift die EU hier in eine regionale und nationale Jägerordnung und Jagdordnung ein. Ist das überhaupt noch sinnvoll, ein Tier wie den Sickerhirsch als invasiv zu bezeichnen, als eine invasive Art?
Das ist, glaube ich, eine Frage der Beurteilung oder der Taxonomie, der Eingliederung des Tieres. Dieses Tier lebt wie andere eingebürgerte Wildarten, wie das Mufflon oder das Dammwild. Beim Sickerwild ist es mehr als 100 Jahre, beim Dammwild und Mufflon seit Jahrhunderten in Österreich und war hier nie ansässig. Ist aber inzwischen auch bejagbares Wild, ist auch auf den Speiseplänen, was man auch beim Sickerwild sieht. Also die Einmischung zu sagen, ja, ist es sinnvoll, sowas als invasiv zu bezeichnen, geht einmal an der Nazi-
geht an der Sache vorbei, Ihrer Meinung
geht
nach.
Geht an der Sache vorbei, ja.
Wie weit ist es begründbar, dass man sagt, dass Sika-Hirsch oder andere Hirscharten verursachen in Österreich erhebliche ökologische Schäden oder verdrängen heimische Arten? Ist das überhaupt gerechtfertigt, so eine Behauptung aufzustellen?
Also jetzt könnte man die klassische Ausrede machen und sagen, ja, wir kennen die Zahlen nicht. Also vom Gefühl her sind die Bestände von freilebendem Sickerwild rückgängig in Österreich. Wie es in Ungarn an der Grenze ist, weiß ich nicht. Und wir wissen, dass das Wild bewegt sich ja in der Nacht 50 bis 100 Kilometer. Das heißt, die wechseln mit dem Abreißen des eisernen Zaunes zwischen Ungarn und Österreich in den Donauauen hin und her. Ob man da irgendwie sagen kann, welchen ökologischen Schaden das macht oder wie viele das sind, das ist in der Form nicht feststellbar. Man kann natürlich sagen, eine invasive Art mischt sich mit dem heimischen Wild und es kommt dann sozusagen entweder zu Hybriden, also unfruchtbaren Mischungen, ja, wie das bei Pferden und Eseln passiert. Ne? Oder, das ist aber bei der Menge Wild, die wir haben, wahrscheinlich auch locker verkraftbar. Und welchen Schaden sie sonst machen, den nicht auch unser Hirsch und unser Reh macht, kann ich Ihnen nicht sagen. gehen tut's.
Ist eine Betrachtungsweise, ja.
Ist eine Betrachtungsweise.
Forstbesitzer fürchten ja immer wieder Wildschäden, weil Bäume beschädigt werden und ähnliches. Ich meine, auf jeden Fall greift die EU mit dieser Entscheidung tief in das Wildtiermanagement der Mitgliedstaaten ein. Wird hier aus Ihrer Sicht erneut das hochgelobte Subsidiaritätsprinzip ausgehebelt, obwohl Jagd und Wildbewirtschaftung ja traditionell nationale oder regionale Angelegenheiten sind?
Meiner Meinung nach ist dieser Eingriff zu weitgehend. Ja, also wir haben unsere, sogar in Österreich, sogar noch ein bisschen, in jedem Bundesland um ein paar Tage anders, unsere Schusszeitenregelung in jedem Bundesland. Und auf die wird genau geachtet, dass das jedes Bundesland aufrechterhält. Und auf der anderen Seite bekommen wir von der EU diesen Hut aufgesetzt, dass das in ganz Europa zu bejagen ist. Begründung wird wahrscheinlich sein, dass man das Subsidiaritätsprinzip hier aushebelt, weil das ja grenzüberschreitend ist, weil das Wild ja 100 Kilometer am Tag wandert, vor allem in der Nacht. Und dass der hier dann auf einmal in einem Komitat ist, statt in einer österreichischen Bezirkshauptmannschaft. Aber das hat man früher mit dem Schwarzwild auch geklärt. Und das konnte man auch klären, wenn es so invasiv wäre, dass es bedrohlich wirkt. Wird ja mit dem Schwarzwild, also mit den Wildschweinen, auch geklärt und mit der afrikanischen Schweinepest, die das Wild betrifft. Mir ist aber keine Seuche bekannt, die beim Sika-Wild ist, die also eine paneuropäische Wildbejagung vorschreibt, um eine Seuche einzudämmen.
Ich meine, wäre es Ihrer Meinung nach also wesentlich sinnvoller gewesen, regionale Lösungen zu ermöglichen, anstatt wieder eine einheitliche Regelung für ganz Europa vorzuschreiben?
Ja.
Welche Folgen hat diese EU-Entscheidung für all jene, die Sika-Wild eben halten?
Es gibt zwei direkt Betroffene und das sind auf der einen Seite die Wildbauern, also sozusagen die in Gehegen Wild züchten, um es dann abzuschießen und zu verkaufen, weil es ist ja ein großer Markt, der Wildtiermarkt in Europa, vor allem bei den Ländern, wo es fast keine Jagd mehr gibt, weil sie alles weggeschossen haben. Im Süden und im Westen von Österreich. Und auf der anderen Seite ist es, würde diese Regelung, so wie sie dasteht, nicht im Gehege zu halten und ähnliches, natürlich auch gewaltige Auswirkungen haben auf die ganzen Kinder- und Streichelzoos. Dann dürfte dort auch kein Sika-Wild vorkommen. Ich meine, das beliebteste ist Dammwild, weil es überall, aber auch die werden entnommen. In Kärnten, ich weiß nicht, ob sie es noch haben, im Schloss Magereck, dem Sitz der Kärntner Jägerschaft, gibt es Dammwild, damit die Kinder sich das anschauen. Und dann, das andere sind natürlich die Fleischbetriebe. Es gibt in Österreich eine große Anzahl von Wildbauern mit Fleischbetrieben. Und es gibt hauptsächlich Dammhirschzuchten, ja, aber es gibt natürlich auch Sickerzuchten und die sind nicht nur in Niederösterreich, sondern die sind auch in Vorarlberg, in Tirol, in Kärnten. Es gibt in jedem Bundesland Gehege, die das Fleisch züchten für die Konsumation. Und die laufen dort frei herum und da ist auch Sika-Wild dran. Oder manche Bauern sind spezialisiert rein auf Sika-Wild. Die würde das natürlich treffen.
Ja, das ist klar. Das ist ein wirtschaftlicher Schaden natürlich auch ein enormer. Welche Auswirkungen sehen Sie da und erwarten Sie für Österreich, wenn die EU diese Vorgaben unverändert beibehält und sie vor allem in Österreich unverändert umgesetzt werden? Weil man sagt ja immer, die Österreicher sind die Musterschüler. Man setzt immer sehr schnell Rahmenrichtlinien um und sehr genau bis zur Stelle hinterm Komma und so weiter. Ne?
Ja, man wird sich ja mal auf jeden Fall mit den Streichelzoos, dass sie auf ein anderes Wild umstellen oder weniger Wild haben, nämlich dann Dammwild, bis das dann auch als invasive Art verbannt wird oder das Muffelwild, ja, wäre das Gleiche. Nur sind die halt noch ein bisschen länger noch da, aber sind auch nicht hier ansässig. Dass die umstellen und dann kein Sika-Wild haben, geht wahrscheinlich schneller. Aber für einen Betrieb, der rein spezialisiert ist auf den Zucht und Verkauf von Wildfleisch, von Sika-Wildzucht, ja, für die ist das natürlich existenzgefährdend. Ich meine, die müssen dann halt auch auf ein anderes umstellen. Nur ein Tier ist ein Tier und das dauert. Und man braucht einmal einen Stammbestand, eine Rotte oder eines Rudels, damit es dann größer wird.
Also das ja, natürlich, das braucht alles eine Vorlaufzeit.
Es braucht eine Vorlaufzeit. Und ob das wirklich sinnvoll ist, wo eigentlich jetzt nicht so viel bekannt ist, dass das Sika-Wild solche Auswirkungen hat und das Sika-Wild beobachtet, zumindest nach den Meldungen weniger wird und auf weniger als 2000 Stück freilebend geschätzt wird in Österreich, ob das dann sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
Ja, wenn wir nochmals über das Subsidiaritätsprinzip sprechen wollen. Man sollte ja annehmen, die Mitgliedsregionen wüssten selbst am besten über ihre Bedürfnisse Bescheid. Gibt es noch andere Beispiele, wo die EU in die Jagd eingegriffen hat?
Ja, das macht sie selbstverständlich. Also das ist zum Beispiel die Raufußhühnerverordnung, weil in Teilen Europas, weil die Moore trockener werden, keine Raufußhühner gibt, ist zum Beispiel bei uns in Kärnten die Jagd auf den Auerhahn und auf den, bald einmal auch auf den Birkhahn, deutlich eingeschränkt. Und das ist so ein klassisches Beispiel, weil der Grund dieser Reduktion, die Kärntner Jäger haben immer gewusst, wie viele Hahnen es gibt und das wurde eingeschränkt. Aber mit dieser Raufußhühnerverordnung greift die EU in das örtliche Jagdrecht ein, ja, also in das regionale, ländliche Jagdrecht. Indirekt ist es auch mit den Abschussregeln zum bösen Wolf. Das ist eine leidliche, breitgetretene Diskussion. Aber es ist so, dass oft Tiere auf den Wildschutz gesetzt werden und nicht mehr bejagt werden dürfen und dann Überhand nehmen. Immer wird damit natürlich auch in ein sich entwickelndes oder sich ständig austarierendes Gleichgewicht eingegriffen. Natürlich auch zum Teil mit großen Vorteilen, ja, dass sich ausgerottete heimische Tierarten wieder ansiedeln können. Aber oft einmal wird eingegriffen und man versteht das nicht, nur weil man gesamteuropäisch so und so viele mathematisch-bürokratisch errechnet, so und so viele Tiere braucht zum Aufrechterhalten einer Population. Und dann wird dort, wo es wirklich welche gibt und wo die sinnvoll gemanagt werden, wird eingegriffen.
Putscht die EU sozusagen hinein.
Ja.
Heben wir das kurz noch auf eine politische Ebene. In Österreich heißt es ja oft, die Jagd, das wäre Sache der ÖVP, die sich angeblich für die Jäger besonders einsetzen würde. Wenn man von der EU spricht, dann sitzt dort die ÖVP in der Europäischen Volkspartei und regiert. Wie kann es denn sein, dass so eine Verordnung zustande kommt? Und stimmt das überhaupt, dass sich die Jäger auf die ÖVP verlassen können?
Jetzt muss ich wieder eine pointierte Aussage machen. Wenn wir diese Frage fertig formulieren, ist die Antwort ganz klar. Aber allerdings muss man eines vorhersagen. Wenn man das beobachtet, also die Landesjagdverbände sind natürlich auch ein bisschen angelehnt und immer und werden Mitglieder in den Führungspositionen gewählt, die eine Nähe zum jeweiligen Landesregierung haben. Aber grundsätzlich sind die österreichischen Jagdverbände, was ich so beobachten kann, mehr oder weniger politikfrei und lassen sich nicht durch Parteipolitik treiben, was ja auch sinnlos wäre bei der großen Menge von Österreichern, die sich da nicht so zusammenfassen lassen. Wenn man dahergeht und sagt, Jagd ist genauso wie Forst ein Teil der Landwirtschaft und dass die Land- und Forstwirtschaft definitiv nicht gut vertreten wird in der EU und vor allem diese Kleinzelligkeit und die Kleinheit in Österreich, weil wir dürfen auch nicht vergessen, diese Verordnung über diese invasive Art des Sickerwildes ist sicher nicht in Österreich entstanden, sondern da gibt es größte Zuchtbetriebe in anderen Teilen Europas. Ja, und die haben ein wirtschaftliches Interesse oder andere Gruppen ein größeres und dann wird dann abgewogen und das gemacht.
Eine traurige Zustandsbeschreibung, denn Jagd hat ja nicht nur mit Jagen, sondern auch mit Hege und Bestandserhaltung zu tun. Eine Abschlussfrage. Gibt es aktuell Dinge, wo Sie als Jäger sagen, hier wäre eine neue Regelung deutlich dringender notwendig und sinnvoll? Irgendein Gebiet, wo Sie sagen, da sollte man eingreifen? Oder sollen wir es überhaupt lassen?
Ich bin der Meinung, man sollte generell die Regelungen nach dem Subsidiaritätsprinzip so regeln, dass sie vor Ort geregelt werden. Es ist in Brüssel völlig irrelevant, ob wir Sickerwild haben oder nicht haben. Es ist in Brüssel auch irrelevant, ob wir, weil die Wölfe zu viel reißen, wir Schadwölfe entnehmen oder nicht und dass man dafür extra Genehmigungen braucht. Und es gibt ja nicht nur einen Wolf, es gibt den Bären, es gibt Kormorane, Reiher, alles Tiere, die alle geschützt sind und die eine Unruhe in das bestehende Gleichgewicht bringen. Der Mensch wird sich daran anpassen, die Natur passt sich an. Wenn wir gewisse Tiere schützen, werden andere benachteiligt, das ist auch okay. Aber ich glaube, generell sinnvoll ist es, wenn sich die EU aus diesen kleinzelligen, historisch gewachsenen Bereichen der Gesellschaft und des Lebens raushält.
Ja, Doktor, da haben Sie sicherlich recht. Je weniger Regulierung, oft umso besser ist es und die Verantwortung so niedrig wie möglich ansetzen. Das besagt ja das Subsidiaritätsprinzip und im Wesentlichen nichts anderes. Danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Und wie soll ich sagen, Weidmanns Heil.
Ja, danke.